Deutschlandfunk. Der Tag.
Wohl jeder macht sich ja gerade Gedanken darüber, was mit dem Coronavirus noch so alles auf uns zukommen mag in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten. Eine mögliche Zukunft lässt sich jetzt schon in Italien besichtigen, wo die Regierung die drastischen Einschränkungen für den Norden auf das ganze Land ausgedehnt hat. Wie ist das Leben dann? Das erzählt uns gleich Joachim Bernauer, der in Rom das Goethe-Institut leitet und auch für die anderen 6 Einrichtungen im Land Verantwortung trägt. Außerdem hat meine Kollegin Gesine Dornblüt heute die Beratungen der Moskauer Staatsduma zur angekündigten großen Verfassungsreform verfolgt. Danach ist jetzt klar, Putin wird wohl auch in den nächsten 16 Jahren alle Macht in den Händen halten. Für Gesine sind das keine guten Aussichten.
Generell stellt sich die Frage, wie überlebensfähig sind solche Staaten, die so führungsorientiert sind und sich so auf einzelne Personen kaprizieren und konzentrieren. Und Putin hat das übrigens auch erwähnt in seiner Rede vor der Duma heute. Er hat nochmal gesagt, Russland brauche eine starke präsidentielle Führung, eine vertikale und parlamentarische Demokratien, das Modell, das sei nichts für Russland. Man würde ja jetzt auch in vielen europäischen Ländern sehen, dass die über lange Zeit nicht in der Lage seien, Regierungen zu bilden. Und das wäre nichts für Russland.
Das ist der Tag hier im Deutschlandfunk. Ich bin Jasper Barenberg. Wer jetzt noch in Italien reist, der muss einen guten Grund dafür nachweisen können. Sportveranstaltungen sind ausgesetzt, Kinos, Theater, Tanzschulen und Fitnessstudios bleiben geschlossen. Schulen und Unis ja sowieso. Dazu die Museen. Hochzeiten und Taufen sind bis zum 3. April untersagt. Noch gestern Abend musste sich Joachim Bernauer in Rom über das neue Dekret der Regierung beugen. Schließlich trägt er Verantwortung für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Goethe-Instituten im ganzen Land.
Bernauer.
Jasper Barenberg vom Deutschlandfunk. Grüße Sie, Herr Bernauer.
Ja, hallo. Grüße Sie.
Herr Bernauer, das ist furchtbar nett, dass Sie sich Zeit nehmen und Zeit haben für ein Gespräch mit uns.
Ja, gerne.
Danke dafür, weil ich stelle mir vor, Sie haben heute bestimmt alles Mögliche um die Ohren und alle Hände voll zu tun, oder? Wie ist das?
Ja, das ist schon so. Also ich meine, das hat uns jetzt nicht unerwartet getroffen, weil wir ja schon seit 2-3 Wochen hier in Italien so im annähernden Ausnahmezustand sind. Dass es jetzt so schnell auch Rom und ganz Italien traf mit der sogenannten roten Zone, das war schon wieder eine Überraschung. Aber im Grunde, wir hatten so gedacht, das kommt vielleicht nächste Woche. Dann kam es über Nacht.
Okay, aber so auf absehbare Zeit hatten Sie sich schon darauf eingestellt, das wird nicht dabei bleiben, dass die Institute im Norden Italiens, für die Sie ja auch Verantwortung tragen, dass die betroffen sind, sondern das wird auch sich nach Süden vorarbeiten.
Ja, ja. Und ich meine, schon mit dem Dekret vom letzten Freitag wurde ja verordnet, dass alle Schulen und Universitäten geschlossen werden im ganzen Land. Also es gab ja schon italienweite Maßnahmen und wir haben uns beim Goethe-Institut hier in Italien und auch weltweit darauf geeinigt, dass wir uns immer an die nicht nur den Verordnungen, sondern auch an die Maßnahmen der Behörden halten. Also wenn der Staat die Schulen und Universitäten schließt, dann sagt er ja dazu, das betrifft nicht unbedingt die privaten Sprach- und Musikschulen oder sowas. Wir haben aber keine Möglichkeit, irgendwie die Situation kompetenter einzuschätzen als der italienische Staat und halten uns dann natürlich daran. Und es wurden ja schon letzte Woche drastische Maßnahmen für ganz Italien beschlossen. Also haben wir auch schon letzte Woche Freitag unseren Sprachkursbetrieb in ganz Italien eingestellt.
Was sind jetzt nach dem neuen Dekret gestern Abend, was sind jetzt die wichtigsten Dinge, um die Sie sich heute zunächst einmal kümmern mussten und weiter kümmern müssen?
Also das neue Dekret schränkt die Mobilität noch einmal weiter ein. Also die Rede ist ja von einer Zona Rossa, aber sie ist nicht ganz so rot wie die ersten roten Zonen. Es waren die in Norditalien geschaffen wurden, die so richtig abgeriegelt wurden von der Außenwelt. Und das gilt ja jetzt nicht für ganz Italien. Es ist so, und man spricht auch so von einer orangen Zone. Und eigentlich tun wir schon alles, was jetzt gefordert wird, aber müssen das nochmal verschärfen. Also die Mobilität wird eingeschränkt. Das heißt, der italienische Staat sagt, bitte bewegt euch nicht, verlasst nicht euren Ort und schränkt auch die Mobilität innerhalb der Stadt ein, wenn es möglich ist, geht nicht zur Arbeit, sondern macht Homeoffice. Wir haben schon letzte Woche begonnen, eben zu sagen, jeder, der möchte, kann Homeoffice machen. Und jetzt sagen wir eben, jeder, der kann, soll auch Homeoffice machen. Also wenn Sie fragen, was beschäftigt uns am meisten, das am meisten beschäftigt uns natürlich die Sicherheit und die Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das in dieser Situation richtig zu beurteilen, ist gar nicht so einfach. Aber andererseits kann man ja nur nach der Devise handeln, lieber etwas zu vorsichtig zu sein als zu unvorsichtig.
Wenn man jetzt sich nach Italien versetzt und hat jetzt klare Ansagen und klare Regeln, hat das auch einen Moment der Erleichterung, weil es diesen Moment der Klarheit hat. Jetzt ist ganz klar, was wir tun müssen. Aber ich höre bei Ihnen so raus, Sie haben noch relativ viel Spielraum oder anders gesagt, Sie haben viele Dinge, die Sie trotzdem entscheiden müssen für sich und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Wenn es Richtung Krise und schwerer Krise geht, dann erlebt man, wie groß die Spanne zwischen Normalität und Ausnahmezustand ist. Dass man permanent Dinge neu entscheiden muss und interpretieren muss. Also zwischen einem kompletten Shutdown eines Landes oder sowas und der Normalität sind viele Welten. Und man muss ständig überlegen, wen geht es jetzt wirklich besonders an? Und so eine Institution wie das Goethe-Institut, wir sind an verschiedenen Orten, gilt das für alle Orte gleich, dann haben wir unterschiedliche Mitarbeitergruppen. Wir haben natürlich junge Leute, die das alles so ein bisschen sportlicher nehmen. Wir haben aber auch ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Lungenvorleiden und die zur höheren Risikogruppe gehören. Wie schützen wir die? Was muten wir denen zu? Was können wir denen nicht zumuten? Dann haben wir eben den ganzen Kursbetrieb. Wie geht das auch wirtschaftlich weiter? Können wir unseren Kursteilnehmern Angebote machen? Werden die angenommen im digitalen Bereich? Und die Interpretation müssen wir praktisch täglich neu vornehmen, denn es macht natürlich einen Riesenunterschied, wie gravierend die Lage ist und für wie lange Zeit sie womöglich bestehen bleibt oder ob wir uns darauf vorbereiten müssen, dass es erstmal noch eine Weile ständig schlimmer wird. Ja. Es kommt einfach näher, es krabbelt näher an einen ran.
Also wo ich dachte, es wird übersichtlicher, sagen Sie, es bleibt so unübersichtlich, wie es von Anfang an im Prinzip war.
Ja, genau. Also zum Glück ist es nicht so wahnsinnig dramatisch, dass es schon sozusagen völlig übersichtlich wäre. Eigentlich muss man ja sagen, wir müssen froh sein, dass es noch nicht so übersichtlich ist, dass man sagt, naja, jetzt ist also einfach, geht gar nichts mehr. Sondern es geht noch eine ganze Menge und das muss man ständig, auch gerade mit Personalverantwortung, ständig neu bewerten.
Sie haben nämlich an ja auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Kindern. Ist das eine besondere Situation oder gehören die zu den Ersten, wo Sie sagen, so die müssen für sich entscheiden, wie sie damit umgehen? Die haben auch eine Betreuungspflicht, wenn die Schulen zu sind. Wie organisieren Sie das alles?
Genau. Ja, also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Kindern sind die Ersten, die zu Hause bleiben müssen. Sie sind gesetzlich verpflichtet, wenn sie Kinder unter 14 Jahren haben, die nicht alleine zu Hause, unbeaufsichtigt zu Hause zu lassen. Das heißt, die müssen zu Hause bleiben. Einer der Partner, wenn es zwei sind oder wenn sie alleinerziehend sind sowieso. Und das müssen wir natürlich ermöglichen. Das heißt, die können gar nicht zur Arbeit kommen. Und dann ist das natürlich auch eine besondere Belastung, zu Hause zu arbeiten und Kinder zu beaufsichtigen. Jeder, der Kinder hat, weiß, wie schwierig das ist und wie schwierig es ist, wenn Kindern auch die Schule und die Freunde und alles entzogen wird, wie betreuungsintensiv das wird. Ja. Das gibt auch technische Herausforderungen natürlich. Also gibt es WLAN und gibt es Internet und so weiter. Selbst wenn es das gibt, dann wackelt das auch mal, weil dann alle zugleich es nutzen und so. Ja. Aber vor allem diese Herausforderung, Beruf und Betreuung von Kindern zugleich leisten zu müssen, das ist eine große Schwierigkeit. Und da müssen wir natürlich als Arbeitgeber einfach sagen, also an erster Stelle steht auf jeden Fall die Gesundheit, die Sicherheit. Und wir suchen in dieser Situation permanent arbeitnehmerfreundliche Lösungen.
Sie haben es angedeutet, das ist ja im Norden schon jetzt ein, zwei Wochen länger so der Fall. Ja. Wie ändert sich das Lebensgefühl selber, wenn man in dieser Situation ist und diesen harten Einschränkungen unterworfen?
Alle sind angespannter als zuvor, kein Zweifel. Aber manche haben richtig Angst und haben dafür vielleicht auch gute Gründe. Wenn sie zum Beispiel Lungenkrankheiten hatten in letzter Zeit, dann sind sie einfach stärker gefährdet als andere Personen. Und Also gelassen nimmt das keiner hier in Rom oder in Italien, denn das private und berufliche Leben eines jeden ist stark betroffen und verändert sich gerade ganz massiv.
Zum Beispiel, wenn man einkaufen gehen muss und sich überlegen, wie oft geht man wohin, wann, wie viele Leute einkaufen?
Genau. Also ich meine, die Regierung rät ja davon ab, überhaupt jeden Kontakt und jede Menschenansammlung versucht, das extrem zu reduzieren. Heute ist es auch in Rom schon so, dass also vor den Supermärkten, vor einigen Supermärkten sind schon Schlangen und es werden immer nur zwei Leute auf einmal reingelassen, also nur so in Intervallen. Sonst gab es bislang hier keinen Versorgungsengpass. Also insofern gehen die Römerinnen und Römer recht gelassen damit um. Ja, also aber es ist jetzt eine ganz neue Erfahrung und man merkt auf der Straße, man geht sich aus dem Weg und die Straßen sind einfach fast menschenleer. Also es ist kaum jemand auf der Straße. Wer nicht muss, geht jetzt nicht auf die Straße und setzt sich irgendwelchen Kontakten aus. Ja.
Herr Bernau, haben Sie ganz persönlich, haben Sie für sich eine Strategie entwickelt, wie man mit dieser ständigen Anspannung, die ist ja überall, die ist bei Ihnen im Beruf, im Institut, mit allen Fragen, die damit zusammenhängen, in Ihrem Privatleben, draußen auf der Straße, eigentlich überall begleitet Sie das. Wie geht man, wie gehen Sie mit dieser Anspannung um?
Ich glaube, dass die beste Form, damit umzugehen, ist, sehr kollegial mit den Kolleginnen und Kollegen zu handeln und die Dinge gemeinsam zu besprechen und auch möglichst zu gemeinsamen Entscheidungen zu finden. Und das gilt zu Hause wie im Berufsleben. Also wir fassen uns hier nicht mehr an, wir küssen uns nicht mehr, das machen wir schon lange nicht mehr, seit zwei Wochen nicht mehr. Das ist auch komplett unitalienisch. Wir schauen uns dafür umso intensiver in die Augen. Und manche haben gesagt, so, ich habe schon ein Notizheft, mache ich eine Strichliste der Küsse und Umarmungen, die ich derzeit nicht austeile, die werden alle im April nachgeholt.
Das ist ein gutes Stichwort. Glauben Sie das? Die Idee ist eine große Unterbrechung mit all der Belastung, die das für Sie jetzt bedeutet, für alle in Ihrem Umfeld. Und dann kehren alle zurück zur Normalität. Glauben Sie das?
Wir glauben im Moment gar nicht.
Ja, gut. Können Sie sich das vorstellen?
Genau, wir haben genug Fantasie, uns alles vorzustellen. Also die Daten sind ja auch nicht klar. Man weiß zu wenig über dieses Virus und über die Form, wie sich jetzt in Europa und in der Form, wie wir zusammenleben, ausbreiten wird und so weiter. Wir müssen damit rechnen, dass es ziemlich lange anhält und es gibt ja Experten, die sagen, das wird bestimmt 60-70% der Bevölkerung treffen und in Italien ist also ja die Todesrate auch extrem hoch im Vergleich zu den bekannten Infizierten. Vielleicht sind es ja viel, viel mehr Infizierte und die Todesrate ist eigentlich niedriger, aber die Zahlen sind wirklich erschreckend, sind 5%. Also von daher kann man sich vorstellen, wenn es so weitergeht, dass sehr viele Menschen sterben und dass es noch eine ganze Weile anhält, weil man ja eigentlich nichts dagegen tun kann und außer es zu verlangsamen und dass die Gesundheitssysteme eben überlastet werden. Das ist die Hauptsorge der Regierung, dass die Menschen, die künstlich beatmet werden müssten und dann vielleicht noch überleben könnten, dann eben gar keine Chance haben, weil es nicht genügend Krankenhauskapazitäten gibt. Und da kann man sich schon sehr dramatische Szenarien für die nächsten Wochen und Monate vorstellen. Als Goethe-Institut sowieso. Ich meine, wir retten ja zum Glück keine Leben, sondern haben hier, wenn wir nicht richtig funktionieren, das ist ein wirtschaftlicher Schaden, aber der hält sich in Grenzen und für Betriebe, die jetzt monatelang Verdienstausfall haben oder für Krankenhäuser, die überlastet sind, ist die Situation nochmal sehr viel dramatischer. Das heißt, wir können eigentlich mit der Krise und dem Smart Working, der Arbeit zu Hause und der Herausforderung, Unterricht in den digitalen Raum zu verlegen, damit können wir eigentlich so relativ gut umgehen. Aber das private Leben, wir wissen nicht, wie lange es Vorräte gibt und wie schlimm es wird. Und wie lange dieses Land funktioniert oder was da noch alles kollabiert. Also wir haben genügend Science-Fiction-Filme gesehen, um uns vorstellen zu können, was noch alles auf uns zukommt. Aber
wenn Sie hören, dass hier bei uns noch diskutiert wird, ob das eine oder andere Fußballspiel jetzt in wenigen Tagen stattfinden soll, wie es mit Konzerten ist und das debattiert wird über eine Höchstgrenze von 1.000 Menschen bei Veranstaltungen, genau. Wie sinnvoll ist diese Grenze? Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie hören, was bei uns gerade diskutiert wird hier in Deutschland?
Ja, also im Grunde...
Wartet mal ab.
Es war ähnlich in Italien. Als es in Norditalien losging, wurde er ähnlich im Zentrum hier in Rom diskutiert. Ja. Und mein Verdacht ist, dass die Lombardei so das Labor für Europa war und wir jetzt eben in Italien Zustände haben, die ganz Europa treffen werden. Man kann sich es kaum anders vorstellen. Und die Frage ist eben, ergreift man diese drastischen Maßnahmen erst dann, wenn es schon ein wenig zu spät ist? Oder früher? Es ist sehr schwer zu entscheiden, weil man ja so auf so einer vagen Datenbasis entscheiden muss.
Also Sie könnten das jetzt auch nicht entscheiden auf der Grundlage Ihrer Erfahrung, dass Sie zum Beispiel sagen würden, je früher, desto besser, dann wissen die meisten Leute ungefähr, woran sie sind, ja. Alle können sich darauf einstellen und dann erleichtert also das die Sache in gewisser Weise auch.
Aufgrund meiner Erfahrung, wir haben hier das auch in Rom sehr früh sehr ernst genommen und haben eben angefangen, unsere Verhaltensweisen untereinander zu verändern und einfach so das Infektionsrisiko zu minimieren, wo es geht. Und ich glaube, da ist man in ganz Europa gerade gut beraten, wenn man das sofort sehr, sehr ernst nimmt, glaube ich schon. Lieber früher als später. Hier in Rom haben wir erfahren, wie es permanent in die Richtung verlaufen ist, wie wir uns das vorgestellt haben, nur mit einer höheren Geschwindigkeit, als wir es erhofft hatten.
Herr Bernauer, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Ja, danke für Ihr Interesse und
alles Gute für die nächsten Tage, Wochen und so weiter.
Danke uns allen. Ja,
genau.
Dankeschön.
Danke Ihnen.
Okay.
Tschüss.
Tschüss.
Die Macht zwischen Kreml, Parlament, Sicherheitsrat und einem Staatsrat will Putin mit seiner Verfassungsreform in Russland umverteilen. Er will den Gottesbezug in die neue Verfassung hineinschreiben, die Ehe als Bund von Mann und Frau, ein bestimmtes Bild der russischen Geschichte, die Unantastbarkeit des Territoriums. Putin will sein politisches Erbe sichern und seinen Platz in den Geschichtsbüchern. All das war schon seit Januar klar. Seit der Debatte in der Duma heute aber wissen wir auch, Wladimir Putin geht es auch und vor allem darum, seine eigene Macht über das Ende seiner zweiten Amtszeit im Jahr 2024 hinaus zu sichern. So hat es mir unsere langjährige Korrespondentin in Moskau, Gesine Dornblüt, erklärt.
Ich glaube, dass es bei dieser ganzen Verfassungsdiskussion um zwei Dinge ging. Das ist eine große Operation Machterhalt für Wladimir Putin persönlich. Und zum anderen geht es darum, dass er bestimmte Dinge sichern will über die Verfassung, die aus seiner Sicht, nach seiner Überzeugung Russlands Zukunft sichern, nämlich die Souveränität des Landes über bestimmte konservative Werte, über eine Einheit des Volkes und dergleichen mehr. Mhm. Aber das Ganze geriet heute so ein bisschen ja in den Hintergrund, nachdem es sehr unerwartete Anträge gab.
Nämlich?
Erstens gab es einen Antrag, die Parlamentswahl vorzuziehen. Die wäre eigentlich 2021 gewesen oder war für 2021 geplant. Und es wurde argumentiert, dass das Parlament, weil es ja nun mehr Zuständigkeiten bekommen solle, sofort nach der Verfassungsänderung eigentlich neu gewählt werden müsste, also schon dieses Jahr. Und da habe ich schon gedacht, das ist ja richtig interessant und spannend. Und dann wurde es aber noch spannender, denn dann trat eine Abgeordnete auf, Valentina Tereshkova, vielleicht kennst du die noch, die erste Frau im All.
Ah,
die erste Frau im All. Sie sitzt jetzt für die Kreml-Partei Einiges Russland in der Staatsduma und sie hat den Antrag gestellt, der es Putin ermöglichen würde, wenn es dazu kommt, zwei weitere Amtszeiten im Amt zu bleiben. Und das ist ja das, worüber wir lange gerätselt haben. Was ist die Zukunft Putins?
Da habe ich jetzt gleich mehrere Fragen, Gesine. Erstens, es war ein langweiliger Tag erwartet worden, weil ja alles im Vorfeld von Putin geschickt eingefädelt worden war. Und jetzt also überraschende, unerwartete Anträge zum einen, was die Parlamentswahl angeht, zum anderen, was seine Position, seine mögliche Position nach 2024 angeht. Das ist doch an sich überraschend, dass das alles in der Duma passiert und stattfindet, oder?
Das ist überraschend. Da waren auch einige Abgeordnete mit Sicherheit überrascht. Aber das war natürlich abgesprochen. Davon können wir ausgehen. Die Valentina Tereshkova ist also eine sehr geachtete Frau, klar, mit ihrer Funktion und ihrer Vergangenheit. Und sie hat eben sehr ausführlich diesen Antrag begründet. Und es hat dann sofort auch ihre Fraktion zugestimmt. Und lass mich dir erst noch mal sagen, worum es genau geht. Also sie hat zwei Varianten vorgeschlagen. Entweder generell die Begrenzung der Amtszeiten auf zwei aus der Verfassung rauszunehmen oder aber dem jetzigen Präsidenten nach der alten Verfassung das Recht einzuräumen, bei der nächsten Präsidentenwahl wieder zu kandidieren, praktisch die Zählung zu nullen, sodass Putin noch zweimal antreten könnte bis 2036. Und begründet hat sie das damit, dass eben das Land eine Stabilität brauche und Präsident Putin sei eine so bescheidene Figur, er würde das niemals selber vorschlagen, deswegen müsse das eben aus dem Parlament kommen.
Und ist schon klar, dass es dieser Antrag sein wird, der dann den Weg in die Verfassung findet?
Ja, warte, es ging ja noch viel weiter. Ich habe ja noch gar nicht alles erzählt heute. Genau. Dann kam nämlich flugs, das war kurz vor der Mittagspause, und dann wurde schnell angekündigt, dass der Präsident, der ja ein sehr beschäftigter Mann ist, spontan Zeit hat, nach der Mittagspause schnell vorbeizukommen.
Ach, sieh mal.
Ins Parlament, um diese wichtigen Fragen persönlich zu erörtern und zu beantworten, ob er nämlich bereit wäre, unter diesen Umständen, wenn er gebeten wird, dann doch wieder anzutreten. Und das hat er also gemacht. Er war mit leichter Verspätung um kurz nach 3 russischer Zeit dann da und hat diese Anträge abgearbeitet. Die Auflösung der Duma, die vorzeitige, und eine vorgezogene Neuwahl hält er nicht für nötig. Und die generelle Aufhebung der Begrenzung der Amtszeiten findet er auch nicht gut, weil er meint, so war dann die Begründung, dass Russland, sobald es stabil ist und ein Staat ist, der gefestigt ist und nicht mehr von außen bedroht wird, dann auch möglich sein müsse, für die Bürger einen Präsidenten abzuwählen. Das ist aber natürlich erst in der Zukunft der Fall. Und logischerweise braucht es jetzt jemanden, der eben bereit ist, noch das Land über diese Turbulenzen der Bedrohung von außen hinwegzuführen. Und ja, da hält er es für möglich, diesen zweiten Vorschlag eben von Valentina Tereshkova, dass er nochmal das Recht bekommt, anzutreten bei der nächsten Wahl 2024. Und das hieße, dass Putin, wenn er gewählt werden würde, bis 2036 Präsident der Russischen Föderation sein könnte.
Und haben wir damit eine klare Antwort oder einen klaren Hinweis mindestens auf eine der rätselhaftesten Fragen der letzten Wochen, nämlich, dass bei all der Diskussion um die Verfassung und was sie möglicherweise bringen mag an Machtveränderungen, dass immer noch die Frage im Raum stand, was stellt sich Wladimir Putin eigentlich für seine eigene Zukunft vor? Und spekuliert war ja schon, dass es sowas wie eine Reset-Taste geben könnte und er dann quasi nochmal 2 Amtszeiten dranhängen könnte. Und das ist jetzt ein recht plausibler, wahrscheinlicher Weg, den er jetzt nehmen wird?
Ich denke, das ist sehr wahrscheinlich. Also da ist jetzt wirklich die Katze aus dem Sack. Es wurde viel, wie du gesagt hast, viel darüber gerätselt, wie das weiterlaufen könnte. Und er hat eine Einschränkung gemacht, das Verfassungsgericht müsse feststellen, ob eine solche Regelung verfassungskonform sei. Dann, wenn denn das Volk das wolle, und es soll ja noch eine Abstimmung geben über die Verfassung am 22. April, dann sei er dafür, eben diese Amtszeiten zu nullen und dass er wieder antreten könne. Und für mich ist es jetzt völlig klar, was viele auch schon vermutet haben, diese ganze Debatte um die Verfassungsreform, das ist ein Deckmäntelchen, um der Operation Machterhalt von Putin den Anstrich einer demokratischen und gesellschaftsweiten Debatte zu geben, was es natürlich nicht ist.
Das heißt, unter dem Strich, Gesine, bei aller Wolkigkeit und bei den Antworten, die wir aber heute bekommen haben, wenn du sagst, Operation Machterhalt, das ist mal das Allerwichtigste bei dieser ganzen Geschichte. Was für ein Russland wird das werden, in dem Wladimir Putin noch dann mindestens bis 2036 die zentrale, mächtigste, alles beherrschende Figur sein wird?
Es wird ein immer autoritäreres Russland werden. Es wird ein Russland werden, in dem es kaum noch Konkurrenz der Ideen geben wird. Es ist so, dass ja schon jetzt sehr viele Menschen, vor allen Dingen auch junge Menschen, davon träumen, das Land zu verlassen. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, eigentlich wie so ein Land ja wirklich wirtschaftlich, gesellschaftlich zukunftsfähig werden soll. Und es gibt natürlich eine sehr große Frustration in der Gesellschaft und eine Loslösung, einen Spalt zwischen Elite und der Bevölkerung. Das hat man jetzt auch gerade in der Debatte gemerkt um diese ganzen Verfassungsänderungen. Es gab ja kaum Proteste. Und wenn ich das noch bemerken darf, Alexej Nawalny, einer der einflussreichsten Oppositionspolitiker, der hat heute auch getwittert zu den Entwicklungen und er hat gesagt, naja, jetzt ist alles klar, es gibt jetzt die neuen Wahlen, Putin bleibt Präsident und wir können nicht mal protestieren, denn in absehbarer Zeit wird es mit Verweis auf das Coronavirus ein Verbot öffentlicher Veranstaltungen geben. Und Vorboten, Moskau hat ja schon drastische Maßnahmen ergriffen, wer nach Russland reist, nach Moskau reist, speziell nicht nach Russland insgesamt, muss 2 Wochen in häusliche Quarantäne. Ein Wirtschaftsforum in Petersburg ist abgesagt. Es ist durchaus denkbar, dass Proteste in Gänze unter Berufung auf das Coronavirus untersagt werden.
Das war der Tag an diesem Dienstag, den 10. März 2020. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.